Herzlich willkommen zum Energie-Update mit Dr. Ludwig Möhring. Ich bin Martina Altmann und begrüße Sie zur neuen Folge im Mai 2025. Hallo Herr Möhring.
Moin Frau Altmann.
Die neue Regierung steht vor gewaltigen Aufgaben in der Energie- und Klimapolitik. Die Opposition bringt sich in Stellung, wie es sich in funktionierenden Demokratien gehört. Aus Oppositionskreisen war laut Handelsblatt zu hören, ich zitiere das mal, weil es so schön zuspitzt, unter CDU und SPD könnten Gas und die gut verdienende Fossillobby eine Renaissance erleben. Schwarz-Rot legt eine verstörende Obsession für klimaschädliches Erdgas an den Tag und missachtet die Klimakrise. Können Sie mir das einordnen?
Ja, also zunächst mal herrlich, wie hier Sprache zur Unterstützung von Aussagen oder wahrscheinlich Haltungen eingesetzt wird. Renaissance, Fossillobby, Obsession, Missachtung der Klimakrise, ganz ehrlich, wunderbare Begrifflichkeiten, ohne einen ernsthaften sachlichen Befund dazu hinterlassen. Aber lassen Sie uns bei Fakten und Zusammenhängen bleiben. Also wenn ich das mal runterkoche, hier stellt jemand fest, dass der Einsatz von Erdgas an verschiedenen Stellen im neuen Koalitionsvertrag offenbar eine größere Rolle in der Energie- und Klimapolitik bekommt. Und das ist richtig. Und hält das für eine Missachtung der Klimakrise. Ich glaube, so kann man das mal auf der Sachebene beschreiben, was wir da hören.
Dann machen wir mal den Faktencheck. Ist es so, dass Erdgas eine größere Rolle bekommen wird?
Naja, die Vorwürfe richten sich gegen Festlegungen der Koalitionspartner zum Bau von Gaskraftwerken, zur Erdgasförderung in Deutschland, zu langfristigen internationalen Gaseinkaufsverträgen. In der Tat, das steht alles im Koalitionsvertrag. Und da bleibt natürlich die Frage nach der Notwendigkeit und insbesondere, ob die Vorschläge im Koalitionsvertrag dann, zitieren wir wieder, Missachtung der Klimakrise darstellen.
Dann lassen Sie uns das mal analysieren. Aber vorab eine kurze Frage. Es war von der Internationalen Energieagentur IEA zu lesen, dass der Erdgasbedarf global weiter ansteigen wird. Gilt das etwa auch für Deutschland?
Naja, also die Internationale Energieagentur hat das tatsächlich genau so beschrieben. Also bis 2030 wird ein Anwachsen auf insgesamt 4.500 Milliarden Kubikmeter pro Jahr erwartet. Das sind nochmal 10% mehr als in 2024 weltweit genutzt wurden. Aber diese Aussage ist ja keine Abkehr von Klimaschutzbemühungen, sondern sie liegt zum einen am globalen Ausbau von Industrialisierung und ganz ehrlich auch am Bevölkerungswachstum. Mehr Menschen brauchen mehr Energie. Die Bevölkerung weltweit liegt aktuell bei rund 8 Milliarden Menschen und in 2030 werden es 8,5 Milliarden sein. Mitte des Jahrhunderts werden rund 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten erwartet. Das sind 25% mehr, die gut leben wollen und hoffentlich können. Und sie werden entsprechend mehr Energie benötigen. Ja, natürlich wollen wir den Menschen in Afrika nicht vorschreiben, wie sie zu leben haben, nur mal um ein Beispiel zu nennen. Ein Treiber für mehr Erdgas ist übrigens auch der Ausstieg aus der Kohleverstromung. Erdgas ist, das mag hier in Deutschland jetzt einige wundern, ist in weiten Teilen der Welt Wunschenergie, denn sie vermeidet den Kohleeinsatz und Erdgas ist global gut verfügbar. Erneuerbare Energien sind mit Blick auf die benötigten Energiemengen, die durchgängige Verfügbarkeit und Versorgungssicherheit nicht das alleinige Mittel der Wahl, so wichtig wie sie sind. Und hier muss ein integriertes Optimum gefunden werden, mit dem die Klimaziele erreicht werden können. Und wir ahnen, dass viele Länder der Welt bei diesem Umbau nur mitziehen können und werden, wenn er für sie wirtschaftlich machbar und bezahlbar ist. Also die Nutzung von Gas ist nicht per se Bad News.
Ist das nicht für die Treibhausgasemissionen dramatisch?
Ja und nein, sicherlich nicht notwendig. Fakt ist, das hatte ich ja gerade beschrieben, wir benötigen global mehr Energie. Und das ist einfach eine Lebenswahrheit, der wir uns stellen müssen. Und natürlich, vermutlich ist das auch mehr, als uns jetzt hier in Europa lieb sein mag. Weltweit wird ein Wachstum des Energieverbrauchs um bis zu 50% bis 2050 erwartet. Ja? Also wird es jetzt ein Wettrennen geben müssen auch, inwieweit dieser Energieverbrauch so schnell wie möglich dekarbonisiert werden kann. Und das, ganz ehrlich, das ist sicherlich kein Selbstgänger.
Spannend, Herr Möhring. Aber zurück nach Deutschland. Hier steigt der Energieverbrauch nicht. Er sinkt eher. 2024 ist er ein weiteres Mal gefallen. Da stehen wir erheblich besser da.
Ja, das gilt grundsätzlich in Europa, insbesondere in Deutschland. Und der Rückgang des Energiebedarfs hier ist ganz erheblich. Heute sind es rund 30% weniger als in 1990. Grund dafür ist ein Mix aus Energieeffizienz, geringerer industrieller Tätigkeit, aber sicherlich auch wärmerer Temperaturen und damit verbunden geringerer Heizbedarf. Aber auch in Deutschland ist Klimaschutz kein Selbstläufer. Große Bemühungen liegen vor uns, wenn wir wirklich klimaneutral werden wollen.
Ich vermute, mit dem Begriff Wunschenergie wollen Sie das aber nicht beschreiben, Herr Möhring.
Naja, wenn wir jetzt hier Wunsch ableiten aus Wunschkonzert, dann sicherlich nicht. Aber dieses verbreitete Wunschkonzertdenken in Deutschland insbesondere, das ist Teil unserer Probleme, wenn es nämlich darum geht, inwieweit hier Erdgas weiter eingesetzt werden sollte. Und darum muss sich ja auch die neue Regierung, Sie hatten es eingangs gesagt, ja, dann heftig kritisieren lassen, wenn sie zur Umsetzung ihrer Transformationsbemühungen auf Erdgastechnologien setzt. Also nennen wir Erdgas mal eine Vernunftenergie. Ich glaube, dann kommen wir der Sache hier sehr viel näher.
Und wo kommt diese Vernunft her? Aus der Opposition wird ja nun vermutet, dass Erdgas eine Renaissance erfährt. Im Bau vieler Erdgaskraftwerke, internationalem Einkauf und mehr heimischer Förderung. Muss das denn sein, wenn die Welt doch erneuerbar wird? Das muss die Opposition doch fragen dürfen.
Das darf sie fragen, absolut. Und nochmal, es geht nicht darum, was wir gerne hätten. Erdgas hat auch in 2024 einen Anteil in Deutschland von rund 26% am Primärenergieverbrauch. Und zusammen mit Öl sind es sogar 60%. Ja? Also um das konkret zu machen, rund die Hälfte der deutschen Wohnungen wird mit Erdgas beheizt. Wesentliche Prozesse der chemischen Industrie, der Stahlindustrie, Glas, Papierindustrie laufen mit Erdgas. Und wir brauchen Erdgas für die Stromerzeugung, erst recht, wenn die Kohleverstromung wegfällt. Und wir brauchen Erdgas als Backup, wenn Strom aus Wind und Sonne nicht zur Verfügung steht. Ob uns das jetzt gefällt oder nicht, also Erdgas ist in so vielen Lebensbereichen relevant, dem können wir uns nicht einfach entziehen. Und nichts anderes macht ja die Koalition.
Erzählen Sie hier gerade die Geschichte von Erdgas als Brücke auf dem Weg zur Klimaneutralität? Das kann doch auch niemand mehr hören, oder?
Also ganz ehrlich, ein Spruch vor allem. Diese, wenn Sie so wollen, Geschichte, die ist von großer Bedeutung für eine erfolgreiche Transformation hier in Deutschland. Wir benötigen heute viel Erdgas und so bleibt es noch für etliche Jahre. Und natürlich wird der Bedarf untergehen, aber die Mengen, die sind einfach zu groß, um sie einfach zu ignorieren und sagen, wir wollen das nicht, ja? Ohne diese Brücke wird die Transformation nicht gelingen. Und ich will jetzt hier nicht das Bild vom maroden Zustand der Brücken in Deutschland im Allgemeinen zeichnen. Aber ich glaube, die Erdgasbrücke würde vermutlich mal dazugehören. Und wenn ich das noch sagen darf, es kann uns auch gesellschaftlich nicht egal sein, zu welchen Preisen uns Erdgas in den kommenden Jahren zur Verfügung steht. Das ist für die Transformation genauso wichtig wie die Frage, wie teuer der Ausbau der Strominfrastruktur sein wird. Wir brauchen bezahlbare Energie und ich hoffe ganz doll, dass die neue Regierung dieses Thema wirklich ernsthaft angeht und nicht nur dadurch, dass die Kosten für Energie auf Steuerzahler umverteilt wird.
Heißt, wir müssen uns auch der Frage der langfristigen Gasversorgung strategisch widmen.
Ja, absolut. Es geht um langfristige, es geht um sichere und es geht um bezahlbare Erdgasversorgung. Und natürlich, ganz wichtig, nur so lange, wie wir in diesem Teil der Welt noch Erdgas nutzen. Und so eine Strategie, um das mal platt zu sagen, die fällt nicht vom Himmel und die ist auch nicht automatisch da. Und der Hinweis auf globale Erdgasmarktdynamik und so weiter, das reicht nicht. Dafür ist unsere Importabhängigkeit hier in Deutschland viel zu hoch. Sie liegt heute bei 95% des Bedarfs. Und das bei einem Energieträger, der hochgradig geopolitisch aufgeladen ist. Ja? Also wenn wir mal von unserem strategischen Partner Norwegen als großem Gaslieferanten absehen, haben wir es doch in vielen Fällen mit Exportnationen zu tun, bei denen Erdgas eine große politische Rolle spielt. Ja? Ob das nun in Katar ist oder seit einiger Zeit auch immer mehr in den USA. Ja? Da entstehen potenziell Abhängigkeiten, über die wir uns sehr eindringlich Gedanken machen müssen. Wie können wir damit umgehen, wenn eines dieser großen Exportländer seine Exportstrategie zu unseren Lasten ändert? Ob das nun das Ziel ist oder nur ein Nebenaspekt eines politischen Handels, ist dabei noch ganz egal.
Aber das war doch früher auch schon so. Woher jetzt diese Unruhe, Herr Möhring?
Also ja, in der Tat. Also Deutschland war immer schon importabhängig, ja, zu 80% und mehr seit vielen, vielen Jahren. Historisch war es aber so, dass die importierten Erdgasmengen über Pipelines ihren Weg nach Deutschland gefunden haben, also aus Norwegen, aus den Niederlanden und insbesondere natürlich aus Russland. Und Pipelines, die haben einen echten Vorteil. Dadurch wird im Prinzip die Route für das Erdgas vordefiniert. Denn anders als bei LNG-Schiffen kann man eben Pipelines nicht spontan zu neuen Zielen schicken. Die sind ja nun mal im Boden. Das Ziel des Transports ist also dauerhaft definiert. Und auch dort sind wir in nicht managbare Abhängigkeiten geraten, wie uns der Krieg der Russen gegen die Ukraine gezeigt hat, mit all den Konsequenzen für die Erdgasversorgung. Und nun ist Russland als Lieferant weggefallen und aus den Niederlanden beziehen wir nur noch Erdgas, das als LNG über die Niederlande nach Deutschland kommt. Denn das riesige Groningenfeld, aus dem Deutschland lange Jahre sehr viel Gas bezogen hat, ist zwischenzeitlich stillgelegt worden. Also unsere Situation, wo das Gas herkommt, ist komplett neu. Jetzt werden Importmengen, abgesehen von dem norwegischen Gas, über LNG aus dem globalen Gasmarkt beschafft. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin sehr überrascht, wie passiv die bisherige deutsche Regierung in diesem Zusammenhang gewesen ist. Im Koalitionsvertrag der neuen Regierung ließ es sich so, als dass dieses Thema angegangen werden soll. Also schauen wir dann mal, wie das konkret umgesetzt wird.
Auch aus europäischer Sicht ist der Wegfall der Pipeline-Lieferungen eine große Veränderung. Sind denn die Lieferungen aus dem globalen LNG-Markt sicher und verlässlich? Ist das Problem vielleicht sogar noch viel größer, als wir es hier diskutieren?
Ja, also ich bin mir persönlich sicher, dass wir mit der neuen globalen Erdgaslogistik auch hier in Deutschland oder in Nordwesteuropa sehr gut umgehen können. Aber eins müssen wir wissen. Es gibt jede Menge Unsicherheiten, sowohl bei der globalen Versorgungssituation als auch auf der Nachfrageseite. Ja, die global verfügbaren LNG-Mengen werden steigen. Wie stark werden wir sehen? Auch das ist dynamisch. Also im Shell LNG-Report von Februar diesen Jahres war zu lesen, dass bis Ende dieses Jahrzehnts rund 250 Milliarden Kubikmeter zusätzliches LNG in den Markt kommen. Das wären dann insgesamt rund 750 Milliarden Kubikmeter. Ja? Es gab sogar noch höhere Schätzungen, die sind mittlerweile ein bisschen zurückgenommen. Fakt ist aber auch, dass die zunehmende Nachfrage, insbesondere in Asien, diese Investitionen auch dann tatsächlich erforderlich macht. Ja? Natürlich sind auch da wieder Ungewissheiten. Kurz, Erdgas ist grundsätzlich nicht knapp, aber ob die langfristige Supply-Demand-Situation, wie man das so schön, also Versorgung und Bedarf, ob das passt im Sinne von auch bezahlbaren Preisen, das werden wir sehen. Und dieser Frage muss man sich als großer Importeur, der Deutschland nun mal ist, der muss man sich stellen und der muss man sich auch strategisch stellen.
Ich vermute, Sie spielen auf langfristige Erdgaseinkäufe von LNG an. Aber für wie lange sollen wir das Erdgas denn kaufen? Es gibt doch klare Ausstiegsszenarien hier in Deutschland.
Ja, exakt. Die genannten Ungewissheiten muss man managen. Einfach zugucken und kurzfristige Spot-Einkäufe machen, das kann sehr, sehr teuer werden. Und das wäre in der Tat Gift für unsere Volkswirtschaft. Wir müssen uns in Deutschland, das sage ich auch ganz klar dazu, wir müssen uns schon fragen, welchen Wert wir einer sicheren und bezahlbaren Erdgasversorgung beimessen. Und da helfen Langfristverträge. Und jetzt zu diesen Ausstiegsszenarien. Es sind Szenarien. Und wenn ich nicht sicher weiß, wann ich aus der Erdgasnutzung aussteigen kann, dann ist es, glaube ich, für eine Volkswirtschaft eine gute Idee, auf Nummer sicher zu gehen und sich nicht irgendwie so einzudecken, dass ich nachher ohne Erdgas dastehe, wenn ich es noch brauche. Wir wollen ja am Ende der Brücke auch ankommen und auf dem Weg dorthin bezahlbare Energie haben.
Und was mache ich mit dem LNG aus den Langfristverträgen, wenn ich in 2040 erfolgreich aus der Erdgasnutzung ausgestiegen bin?
Guter Punkt, Frau Altmann. Das ist ja auch durchaus realistisch, dass das gelingt. Dann verkaufen Sie das LNG in einen anderen Teil der Welt. Das ist ja gerade das Schöne an den LNG-Schiffen. Ja, große Teile der Welt werden 2040 weiterhin Erdgas nutzen. Oder als weitere Möglichkeit, Sie nutzen das Erdgas hier in Deutschland zur Produktion von blauem Wasserstoff, um diesen klimaneutralen Wasserstoff hier in Deutschland klimaneutral einzusetzen. Also ganz kurz, es gibt genug Optionen für Langfristverträge und für die Nutzung des Erdgases. Wichtig ist, dass auch die Regierung dahinter steht. Und das scheint mir nach Lektüre des Koalitionsvertrages der Fall zu sein.
Die EU spricht sich bei der Frage nach Importverträgen für Einkaufskooperationen aus, bei denen die EU den Einkauf bündelt bzw. koordiniert. Was halten Sie davon?
Ja, also der gemeinsame Einkauf von Erdgas in Europa, das ist ein Instrument, das kennen wir eigentlich. Ja. Und zwar aus einer Zeit, als die Gasindustrie im letzten Jahrhundert hier in Europa aufgebaut wurde. Also europäische Unternehmen haben seinerzeit gemeinsam zum Beispiel von den norwegischen Produzenten gekauft. Die Norweger wiederum als Verkäufer, die haben sich übrigens damals auch zu einem Verkäuferkartell zusammengetan. Das ist die berühmte GFU gewesen. ganz kurz von mir, ich habe große Zweifel, dass solche Instrumente die Versorgungssicherheit im heutigen globalen Gasmarkt wirklich erhöhen oder dass damit die Preise reduziert werden. Meiner Ansicht nach sollte den Erdgasimporteuren, die sind kompetent, die sind auch groß genug, denen sollte genügend Spielraum gegeben werden.
Sollten wir es also schlicht den Importeuren überlassen, Erdgas einzukaufen und den Rest regelt dann der Markt?
Wieder ein guter Punkt. Also die im Markt agierenden Akteure bewegen sich innerhalb der von ihnen vorgefundenen Randbedingungen. Ja? Darum bin ich überzeugt, dass die deutsche Regierung hier Farbe bekennen muss. Farbe bekennen muss dahingehend, welche Ziele sie mit einer zu definierenden Gasversorgungsstrategie tatsächlich setzt. Und noch ein zweiter Aspekt. Wer die Gaspreise senken will, muss sich entsprechend strategisch aufstellen. Die Gasimporteure, die haben diese Rolle nicht. Sie kaufen Gas zum Preis X ein und versuchen dann, eine Marge damit zu machen. Die Preishöhe im Markt ist für den Gashändler grundsätzlich kein strategisches Ziel. Ja, also die Volkswirtschaft kann hier auch nicht einfach auf die Importeure vertrauen, dass die schon die Preise runterprügeln werden.
Ist diese strategische Festlegung der wesentliche Beitrag der Regierung?
Nein, aber er setzt einen ganz wichtigen Ausgangspunkt. Es geht nämlich noch weiter. Gerade in der geopolitisch aufgeladenen Zeit, in der wir uns befinden, ist es von großer Bedeutung, dass die Erdgasimporteure ihre Regierungen hinter sich wissen. Erst recht, wenn wir in Deutschland über den Abschluss von Langfristverträgen mit internationalen Exporteuren diskutieren. Wir brauchen eine von der Regierung getragene langfristige Beschaffungsstrategie und die muss berücksichtigen, dass Erdgas geopolitische Relevanz hat. Ja, hier kommt den Regierungen eine wichtige flankierende Rolle zu. Wichtig, flankierend. Das gilt für Lieferungen aus Afrika oder aus dem arabischen Raum, zum Beispiel Katar. Das gilt aber auch mit Blick auf die USA, mit dieser sehr komplexen Situation, die die amerikanische Regierung hier kreiert hat. Also gerade die Perspektive auf die USA, die hätten wir vermutlich vor einem Jahr so doch niemals formuliert. Was aber nur umso mehr belegt, dass wir die Gasversorgung auch politisch mit einer klaren Strategie angehen müssen.
Herr Möhring, noch ein Punkt zu russischen Erdgasimporten. Es soll angeblich einen US-amerikanischen Investor für Nord Stream 2 geben. Die Erwägung dahinter sei, dass man mit der Pipeline im westlichen Eigentum dann ein Druckmittel gegen die Russen in der Hand halte. Was ist denn davon zu halten?
Ja, also die Diskussion, die hat mich auch ehrlich gesagt sehr gewundert. Ich habe mich mal aus irgendwelchen juristischen Fragestellungen hier komplett raus. Die politische Beschlusslage in der EU ist klar. Bis 2027 wollen wir keine Erdgaslieferungen mehr aus Russland in die EU haben. Wie das konkret umgesetzt werden kann, das mag noch nicht ganz klar sein, aber das werden wir sehen. Der Kauf der Pipeline Nord Stream 2 ist mit so einer Einkaufsstrategie der EU, würde ich mal sagen, nicht kompatibel. Und ich sehe auch nicht, wie man die Russen kommerziell oder politisch unter Druck setzen will, wenn die Pipeline in amerikanischem Besitz ist. Aber vielleicht übersehe ich da was. Ob, wann und wie russisches Erdgas zukünftig in die EU verkauft wird, wird nicht zuletzt geopolitisch entschieden. Nicht über die Eigentümerstellung an der Nord Stream 2. Also mal ganz schlicht, wenn theoretisch jetzt, wenn es alle wollen, dann kann Russland sein Erdgas auch am Beginn der Nord Stream 2 in Russland nach Europa verkaufen. Und wenn es nicht gewollt ist, dann wird auch kein Erdgas verkauft nach Europa, egal an welchem Ende der Nord Stream 2. Dann bleibt Russland auf seine aktuellen Wege, Erdgas in die Welt zu verkaufen, angewiesen. Und der ganze Rest ist meines Erachtens im Moment allein Geopolitik.
Vielen Dank für diese Einordnung. Wo lässt das die deutsche Regierung? Was sollte sie in dieser geopolitisch schwierigen Lage tun, um für bezahlbares Erdgas in Deutschland zu sorgen?
Flagge zeigen für die Langfristbeschaffung. Und zwar nicht nur in Richtung der LNG-Exportnationen, sondern auch nach innen. Die Relevanz solcher Lieferbeziehungen muss deutlich werden. Unsere Volkswirtschaft hängt davon ab, insbesondere für die großen Erdgasverbraucher im industriellen Sektor. Wir brauchen langfristig bezahlbares Erdgas. Dafür brauchen wir große Importmengen. Und die sollten wir so aufstellen, dass wir nicht in neue Abhängigkeiten geraten, mit denen wir dann wiederum nicht mehr umgehen können, wenn was schief geht. Diversifizierung ist das Zauberwort, auch bei den Lieferquellen. Die USA, um das auch ganz klar zu sagen, die bleiben natürlich wichtiger und zentraler Partner für langfristige Lieferverträge zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen. Aber nicht allein.
Eine letzte Frage zu LNG. Haben wir zu viel LNG-Anlandekapazitäten in Deutschland gebaut, die nun nicht ausgelastet sind? Gerade liest man doch, dass die deutschen LNG-Terminals für den kommenden Winter gut ausgebucht sind. Können Sie mir das erklären?
Ja, also erstmal zu der Nicht-Auslastung. Die Feststellung war ja richtig. Da hat sich, glaube ich, schon Herr Habeck den Mund fusselig geredet zu dem Thema. Die LNG-Terminals mit all ihren Kapazitäten, die sind auch zur Absicherung der Versorgungssicherheit gedacht. Also zum Beispiel, wenn andere Lieferquellen ausfallen und wir zusätzlich LNG-Anlandekapazitäten kurzfristig brauchen. Oder wenn unsere Nachbarn in Tschechien oder Österreich LNG benötigen, wenn russisches Erdgas ausfällt. Offenbar war es bislang ausreichend oder günstiger, das notwendige LNG in großen Mengen über die Terminals in Belgien und den Niederlanden nach Deutschland zu bringen und nicht über die deutschen Terminals. Und dann bleiben die deutschen Terminals dann auch mal unausgelastet. Das ist übrigens auch kein neues Phänomen des globalen Gasmarktes, sondern ist durchaus typisch. Also für die, die da Lust dran haben, schauen Sie sich mal die Auslastungszahlen des Rotterdamer LNG-Terminals an, nachdem dieses Terminal in 2011, glaube ich, ans Netz ging. Da war nicht viel los, ja?
Und dann ist auf einmal alles ausgebucht in den deutschen Terminals?
Ja, und ganz ehrlich, das hätte ich in der Form auch nicht kommen sehen. Was haben wir da an harten Fakten? Einmal, das wissen wir, im Winter wird in der Heizsaison mehr Erdgas verbraucht als im Sommer. Das ist wirklich nicht neue Erkenntnis. Aber dann sind da auch noch die aktuell leeren Erdgasspeicher. Deutschlands Erdgasspeicher sind jetzt zum Ende des gerade ja abgelaufenen Winters nur noch zu 30% gefüllt. Das weniger als in den letzten Jahren, erheblich. Und wir haben eine Preissituation, die die Befüllung der Speicher jetzt im Sommer nicht attraktiv macht. Denn die Winterpreise sind aktuell mehr oder weniger auf dem gleichen Niveau, das wir jetzt haben. Wir dürfen also gespannt sein, wer die befüllt, denn damit ist eigentlich kein Geld zu verdienen. Und Deutschland wiederum ist aktuell aufgrund von Regelungen zu einem Gasnotstand, der hier festgestellt wurde, rechtlich verpflichtet, diese Befüllung zu gewährleisten. Also schauen wir mal, wie sich diese ganze Gassituation im Laufe des Jahres entwickelt. Und dann gibt es noch eine Russland-Komponente. Russisches Erdgas kommt seit Anfang des Jahres nicht mehr über die Ukraine nach Europa. Also, kurz zusammengefasst, die Erdgashändler, die LNG-Kapazitäten jetzt gebucht haben, die sehen offenbar eine erfolgversprechende Möglichkeit, zusätzliche Erdgasmengen hier über diese LNG-Terminals in den Markt zu bringen. Ob sie das dann auch tun, das ist eine andere Frage. Ja? Das werden wir dann im Winter beobachten, wie viele LNG-Schiffe nach Deutschland kommen. Also ganz wichtig, gebucht heißt noch nicht benutzt.
Wir dürfen gespannt sein. Zurück zur langfristigen Gasversorgung für Europa. Ich hätte gedacht, dass Sie in diesem Zusammenhang auch etwas zur heimischen Produktion sagen, Herr Möhring.
Ja, eins nach dem anderen, Frau Altmann. Das ist der zweite Eckpfeiler. Heimische europäische Produktion. Für die Versorgung ist es erst einmal egal, ob es aus Norwegen kommt, aus den Niederlanden oder aus Deutschland. Jedenfalls verschafft regional verfügbares Pipeline-Gas eine besondere Sicherheit. Ja, da es eben nicht wie LNG in andere Regionen verkauft werden kann. Ich muss ehrlich gesagt immer wieder schmunzeln und mittlerweile kann ich es fast nicht mehr. Wenn in Deutschland Pressemitteilungen über neue LNG-Einkäufe durch deutsche Unternehmen herausgehoben werden und dann steht ganz hinten, dass die Lieferungen free on board erfolgen. Also was nichts anderes heißt, dass der Käufer das LNG-Schiff in jeden Teil des globalen Marktes schicken kann. Also heißt das konkret, der Einkauf von LNG in einem solchen Fall bedeutet eben gerade keine sichere Lieferung nach Deutschland, sondern aus deutscher Sicht ist das eher eine Chance, je nach globaler Marktlage. Was das zeigt, die EU sollte dringend die Gewinnung von Erdgas innerhalb ihrer Einflusssphäre unterstützen. Viel mehr als bislang. Und erst recht gilt das für die einzelnen Mitgliedstaaten und europäische Partnerländer wie Norwegen oder auch das Vereinigte Königreich. Importabhängigkeiten reduzieren und heimische Förderung pushen. Das reduziert übrigens auch den CO2-Fußabdruck. Ja? Denn europäisches Gas aus Norwegen, aus Niederlanden, UK, Deutschland, ist erheblich CO2-freundlicher als LNG aus den Vereinigten Staaten oder aus Katar. Ich hoffe, dass wir die notwendigen Diskussionen in diesem Zusammenhang jetzt einfach mal, insbesondere hier in Deutschland, auch ehrlich führen. Ja, wir wollen raus aus fossilen Energien, alles gut. Aber wir wissen doch auch, dass es am klügsten wäre, in der Übergangszeit heimische Ressourcen zu nutzen. Und leider steht da, übrigens nicht nur in Deutschland, aber insbesondere hier, steht zu viel Ideologie gepaart mit Vorfestlegungen im Weg. Es lässt sich eben so herrlich kommunizieren, dass man hier nicht mehr produzieren will, sondern viel lieber importiert. Ja? Und zu welchen Kosten und mit welcher CO2-Bilanz auch immer.
Und konkret in Deutschland?
Ja, also wie angedeutet, es wundert mich immer wieder, mit welcher Selbstgewissheit wir die heimischen Potenziale ignorieren. Ja? Aber ich sehe, dass in der Politik neu gedacht wird. Also heimische Gasförderung wird im Koalitionsvertrag ausdrücklich erwähnt. Zwar fallen die üblichen Verdächtigen über diesen Ansatz her, hatten wir ja eingangs besprochen, aber ich glaube, die große Mehrheit hier in der Bevölkerung, die hat verstanden, dass das klug wäre.
Naja, da ist bei Kritikern auch die Rede von scheinheilig oder rückwärtsgewandt.
Ja, aber ganz ehrlich, das sind doch auch nur noch Narrative, mit denen die Gegner heimischer Förderung ihre eigene Bubble letzten Endes da bespielen. Da werden dann selbst neue Gaskraftwerke abgelehnt, von denen jeder weiß, dass wir sie benötigen. Also in diese Debatte, da glaube ich, kommt außerhalb dieser Bubble-Geschichte, da kommt mittlerweile sehr viel mehr Realitätssinn.
Sind Sie sicher? Ich sehe ganz viel Kritik an der Erdgasförderung in der holländischen bzw. deutschen Nordsee vor Borkum. Die schafft es regelmäßig in die Tagesschau.
Ja, ganz ehrlich, ich glaube, auch da wird eigene Klientel bedient. Was soll man denn zu dem immer wiederholten Argument noch sagen, dass wir das Gas aus der Nordsee nicht brauchen, weil wir keine Knappheit an Gas mehr hätten und der Gasverbrauch dort zurückgehe? Ja? Darum geht es doch gar nicht. Das haben wir ja besprochen. Bezahlbares, sicheres Erdgas mit geringem CO2-Fußabdruck, das sichert niederländische oder deutsche Förderung hier. Das ist das Ziel. Nicht, ob es irgendwo in der Welt noch Erdgas gibt, das wir kaufen können. Und der Vorwurf, das verlängere das fossile Zeitalter, das ist doch auch wieder nur so ein schickes Narrativ. Als wenn Deutschland oder Europa mehr Erdgas verbrauchen würde, wenn wir hier ein zusätzliches Gasfeld ausfördern. Wir brauchen einfach endlich strategische Klarheit, dass diese Projekte gewollt sind. Ja, und da muss auch Politik klare Kante zeigen. Und vor allem, lassen Sie mich dann noch ein ganz aktuelles Beispiel geben, wie es auch laufen kann. Die niederländische Regierung, die hat am 23. April mit der Gasindustrie eine sogenannte Sektorvereinbarung zur Gasproduktion in der Energietransformation unterzeichnet. Heißt, mehr heimisches Gas aus den Niederlanden für die Verbraucher in den Niederlanden. Und zwar genau aus den Gründen, die wir hier immer diskutieren. Geringere Importabhängigkeit, besserer CO2-Fußabdruck, mehr Wertschöpfung im Land, all das, was wir hier hören. So geht es auch, wenn in einem Land pragmatisch und ideologiefrei danach entschieden wird, was gut für das Land ist. Und lassen Sie mich das zuspitzen als jemand, der eben wie ich lange in den Niederlanden gelebt und gearbeitet hat. Was können die Niederländer, was wir nicht können?
Das ist doch aber eine erfreuliche Entwicklung in den Niederlanden. Lassen Sie mich zurückkommen zu dem Gasfeld vor Borkum. Da gibt es doch auch Kritik an der Umweltverträglichkeit dieser Förderung.
Ja, absolut. Und vielen Dank, dass Sie den Punkt aufbringen. Der liegt mir sehr am Herzen. Erdgasförderung muss umweltverträglich erfolgen. Ganz klar. Dafür gibt es Genehmigungsverfahren, die das sicherstellen, verbunden mit enger Aufsicht des operativen Betriebs einer solchen Förderanlage. Meine Sorge ist, ehrlich gesagt, dass in vielen Fällen eine Vermischung der Argumente erfolgt. Ja? Aber dafür haben wir, das werden wir sehen, dafür haben wir unabhängige Behörden und dafür haben wir auch Gerichte. Aber nochmal, wünschenswert wären Regierungen, und in Holland ist das der Fall, die sich klar zur heimischen und umweltverträglichen Förderung von Erdgas bekennen. Und Deutschland hinkt da hinterher, das muss man einfach mal sagen.
Würden Sie das auch für eine Schiefergasproduktion einfordern, also für Fracking in Deutschland?
Ja, das wäre vermutlich ein echter Härtetest für die Energiepolitik aufgrund der ganzen Vorgeschichte. Aber lassen wir uns bei den Fakten bleiben. Wenn wir wieder unabhängiger werden wollen, anstatt der aktuellen 5 wieder 20% des deutschen Erdgasbedarfs aus heimischer Förderung sichern wollen, ja, dann kommen wir an Schiefergasproduktion hier im Land nicht vorbei. Übrigens mit allen positiven Konsequenzen für Preise und Wertschöpfung. Ja, aufgrund der kritischen Vorgeschichte kann man da sicherlich nicht mit der Tür ins Haus fallen, ganz klar. Darum meine Anregung, analysieren, was technisch und wirtschaftlich möglich ist und wie man die Schiefergasproduktion umweltverträglich sicherstellen kann und dann aufzeigen, wie der Nutzen für Deutschland insgesamt aussieht. Und damit eins auch ganz klar ist in dem Kontext, natürlich wird die heimische Produktion von Erdgas in Deutschland nur so lange erfolgen, wie in Deutschland Erdgas genutzt wird. Ja, das ist auch klar. Aber nochmal, ein kategorisches Nein, einfach nur, weil wir es nicht wollen, also ohne Prüfung der ganzen Sachzusammenhänge. Das wird der Energiesituation in Deutschland einfach nicht gerecht. Wenn Zugang zu bezahlbarer Energie geschaffen werden soll, dann sollten wir uns dieser Thematik stellen. Wir sollten sie faktenbasiert analysieren und dann informiert entscheiden und nicht ideologisch. Und dazu, da bleibe ich Optimist, dazu sollten wir in Deutschland eigentlich noch in der Lage sein.
Herr Möhring, vielen Dank. Ich nehme heute mit, bei aller Bedeutung von Erdgas für die Energieversorgung in Deutschland tun wir uns offenbar weiterhin schwer damit. Aber wir brauchen langfristig bezahlbares Erdgas und müssen dessen Beschaffung und Einsatz strategisch optimieren. Wenn wir es nicht tun, kann das teuer werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren. Empfehlen Sie das Energieupdate gerne weiter. Bis zum nächsten Mal, wie gewohnt am ersten Donnerstag im Monat.